Schon mal überlegt, was Forscherinnen und Wissenschaftler in Ostbayern eigentlich so machen den ganzen Tag? Wir finden's raus und sagen's dir. Verständlich, ab und an ein wenig provokant und ganz sicher auf den Zahn gefühlt. Denn im Elfenbeintürmchen gibt es eine Menge toller Geschichten zu entdecken. Forschungsfunk, ein Wissenschaftspodcast der TH Deggendorf.
Hallo zusammen beim Forschungsfunk, unserem Wissenschaftspodcast an der THD. Ich habe heute Jasmin Lehrach eingeladen zu mir auf die Couch im Veilchenlab. Und wir möchten uns über ein Thema unterhalten, das einen speziellen Charakter hat. Es geht prinzipiell ums betriebliche Gesundheitswesen, aber wir wollen einen speziellen Bereich anschauen, den ihr erforscht habt, beziehungsweise in dem ihr jetzt 3 Jahre gearbeitet habt. Jasmin, du bist Professorin an der Fakultät für angewandte Gesundheitswissenschaften. Und euer Projekt heißt nachhaltiger Arbeitsschutz, Prävention und Gesundheitsförderung in der Pflege. Also es geht speziell um die Pflege. Schön, dass du da bist. Und ich würde dich erst gerne mal fragen, beziehungsweise von dir wissen, was dich motiviert hat. So ein Projekt geht 3 Jahre. Du bist natürlich Expertin im Bereich, aber was hat dich jetzt an dem, was ihr da gemacht habt, besonders interessiert?
Also vielen Dank erstmal noch für die Einladung, dass ich hier sein darf. Was mich persönlich motiviert hat, ist so ein Projekt, eine Begleitung von einer Organisation, die uns seit vielen Jahren begleitet. Also ich habe selber 2016, 2017 einen Prozessberater für BGM gemacht, für betriebliches Gesundheitsmanagement gemacht. Und seitdem darf ich eigentlich eine BRK-Organisation begleiten.
Also Bayerisches Rotes Kreuz.
Die darf ich seit 2017 begleiten und daraus hat sie dieses Thema Pflege immer wieder weiterentwickelt oder immer wieder weiter ergänzt, sodass wir dann gesagt haben, okay, jetzt haben wir das mal für eine Organisation ausprobiert, dann muss ja noch mehr, viel mehr dahinter stecken und dann daraufhin quasi dieses Projekt entstanden ist.
Und ist hier in Deggendorf diese BRK?
Nein, tatsächlich, aber noch in Niederbayern, Oberpfalz-Region, sage ich jetzt mal.
Also heimisch.
Ja, heimisch. Zudem, dass man sich natürlich auch immer persönlich die Frage stellen muss, wir kennen ja alle die Situation, entweder weil man selber schon mal irgendwo mit der Pflege zu tun hatte oder weil man es für die Kinder kennt im Krankenhaus, weil man die Angehörigen vielleicht in einem Altenheim hat, etc., dass wir uns irgendwann die Frage gestellt haben, wer pflegt denn eigentlich die Pflege? Wenn die uns pflegen, wer kümmert sich um die? Und das ist mir so ein persönliches Anliegen einfach, weil wir die Menschen tagtäglich brauchen. Und weil ich selber durch meine aktive Tätigkeit im BRK auch selber merke, okay, dass da einfach Themen da sind, um die sich keiner wirklich annimmt.
Okay, wer kümmert sich um die Pflegenden? Also wer pflegt die Pflegenden? Mhm. Also euer Ansatz, euer gedanklicher Ansatz. Wie geht man da vor? Wie konzipiert man sowas?
Auf der Grundlage von dem Projekt natürlich, das damals entstanden ist und die diesen Slogan auch geprägt haben, wir pflegen die Pflege letztendlich, wurde dieses Projekt, also haben wir dann mit einer Krankenkasse zusammengesprochen, mit der BKK Provita, mit einer Betriebskrankenkasse und haben gesagt, ja okay, wir brauchen einen gesamten Ansatz für die komplette Pflege. Also wir haben das jetzt mal einmal ausprobiert, aber wir brauchen was Übergreifendes, was systemisch organisiert ist, was systematisch organisiert ist. Sodass wir dann gesagt haben, okay, wir machen uns mal in die Planung, wie kann sowas ausschauen, dass ich es in die Betriebe reinbringe und nicht immer jeder seine einzelnen Bausteine macht, so wie man es ganz oft aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement kennt.
Und ganzheitlich heißt letztendlich physisch, psychisch, sozial?
Ganzheitlich ist immer ein schwieriges Wort.
Ja, hätte ich es gerne ein bisschen näher definiert.
Im betrieblichen Gesundheitsmanagement sprechen wir mir von einem biopsychosozialen Ansatz, der hat sich eigentlich schon in den 70er Jahren entwickelt, dass man mittlerweile halt weiß, dass nicht mehr nur die Medizin oder die klassische Biomedizin mit hier tut's weh, hier muss ich behandeln, sondern dass wir wissen, dass sich psychosoziale Gegebenheiten genauso auf unseren Körper auswirken können oder körperliche Problemchen auf unseren psychischen und sozialen Zustand auswirken können. Also, dass wir uns vielleicht eher zurücknehmen, wenn wir gerade irgendwo Schmerzen haben, dass wir nicht rausgehen und uns mit Freunden treffen und desto länger, dass die Schmerzen zum Beispiel ja andauern, desto weniger sozialen Kontakt haben wir dann. Und dann wirkt es sich wieder auf die Psyche aus. Und deswegen sagen wir, dieser Gedanke, dass es nicht immer nur da tut's weh, da behandle ich, den muss man reinbringen.
Mhm. Also das Physische kann man sich ja leicht vorstellen, wenn es ums Gesundheitsmanagement in einem Betrieb geht und bei der Pflege, die haben auch viel körperliche Arbeit zu leisten. Wir können es uns alle gut vorstellen, weil es natürlich ein sehr emotionaler Beruf ist. Also fast alle haben wir es mitbekommen vor wenigen Jahren in der Corona-Zeit. Inzwischen ist es leider wieder in Vergessenheit geraten, hat man zumindest das Gefühl. Was steckt psychisch und sozial dahinter, was gerade in der Pflege, was sind da die Kernpunkte?
Also psychisch sind es die emotionalen Faktoren, die du gerade schon angesprochen hast. Es ist aber sicherlich auch so der gewisse Zeitdruck, der immer mal wieder dahinter steckt, dass ich keine Zeit habe, mich um meine Patienten zu kümmern. Das ist das, was uns auch ganz oft wiedergespiegelt wird. Ich hätte gern viel mehr Zeit, mich mit denen mal hinzusetzen und mal zu ratschen, mir Zeit zu nehmen für die Pflege und nicht von einem Zimmer zum anderen zu hetzen. Und das Soziale, das bringen die Rahmenbedingungen des Jobs mit sich. Das ist natürlich der Schichtdienst. Ich muss das Ganze organisieren und dann muss man einfach auch sagen, der Großteil der Pflege, der Pflegenden, ist immer nur ein weiblicher Anteil. Muss man vorsichtig sein, wie man denkt.
Okay.
aber es ist natürlich ja immer so die Frage mit dem Schichtdienst, Erziehung von Kindern, das trifft die Männer in dem Beruf genauso, weil es je nachdem, welches Rollenmodell zu Hause gelebt wird, muss man sich gerade mit Erziehung von Kindern, mit vielleicht selber zu Hause zu pflegenden Angehörigen, das gehört immer alles mit dazu.
Wenn du sagst, wir haben eigentlich keine Zeit für unsere Patienten, steckt da natürlich ein strukturelles Problem auch mit dahinter, ne? Dass der Patientenschlüssel einfach zu groß ist oder zu hoch ist. Also dass zu viele Patientinnen und Patienten pro Pflegekraft da sind.
Das ist natürlich ein Punkt, also das sind Rahmenbedingungen, aber da muss jemand sage ich zu den Organisationen immer, das ist was, an dem kann man so schnell nichts ändern. Aber das Soziale ist vor allem das Team, was dahinter steckt. Und wenn es im Team passt, dann gehe ich zumindest auch gern zur Arbeit. Und man kennt es aus der Pflege, dass ich sage, ich möchte meine Kollegen nicht hängen lassen. Deswegen gehen die ganz oft selber mit dem Infekt schon in die Arbeit, was natürlich wieder schwierig ist für die, die dort wohnen oder die dort Patienten sind.
Würdest du sagen, dass Menschen, die in der Pflege arbeiten, irgendwie besondere Menschen sind, ein besonderer Menschentypus? Weil man muss das ja alles auch mögen, ne? Und aushalten können.
Ja. Doch, das
also
würde ich schon
bestätigen,
so
dieses Ding. Tatsächlich war ich mal in der Stadt einkaufen und neben mir in der Umkleidekabine war jemand, Telefon läutet, sie geht dran und sagt, okay, alles klar. Und ich habe halt rausgehört, es ist jemand, der im Krankenhaus arbeitet und praktisch aus seinem Samstagvormittag rausgerissen wird und halt alles liegen und stehen lassen muss und dann in die Arbeit muss. Und das hat mich schon sehr positiv beeindruckt, weil ich mir gedacht habe, wow, das mögen sicher nicht alle, ich nicht, aber Menschen, die sowas machen, das ist natürlich schon was Besonderes.
Und das ist so ganz typisch für die Pflege. Das sind alle Frauen und alle Männer, die in der Pflege arbeiten, die von zu Hause weggehen, die Kinder zu Hause haben, aber sagen, okay, ich springe jetzt trotzdem ein. Also ich lasse zu Hause alle stehen und liegen und unterstütze aber meine Kollegen, die vor Ort sind.
Du hast gesagt, die Zielgruppe eures Projekts waren Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser oder was auch immer, also Einrichtungen, wo Pflegende arbeiten und hier speziell die BGM-Beauftragten, also die Beauftragten für das betriebliche Gesundheitsmanagement. Wie kommt man an diese Leute ran? Wie spricht man die an? Was haben die für einen Benefit, bei sowas mitzumachen?
Das war ganz spannend, weil wir am Anfang gedacht haben, wir bekommen da jetzt morgens den großen Zulauf. War es aber tatsächlich nicht. Und was uns erstaunt hat, weil sehr viele dann auch ächzen, irgendwelche Unterstützung zum kriegen, aber wir diese Rückmeldung nicht bekommen haben, okay, wir brauchen da jetzt auch jemanden oder wir schicken euch da jemanden, den wir in das Projekt reinschicken. Wir haben ganz eng mit unserem Kooperationspartner, also beziehungsweise die BKK Provita hat das ganze Jahr vergeben in Form von einer Auftragsforschung an uns. Und die haben natürlich auch ihre Partner angeschrieben. Die machen selber sehr viel in der Pflege oder kommen ja auch aus der Rotkreuz-Schwesternschaft mit raus oder die sind mit integriert. Die haben ihre Projektpartner angeschrieben. Wir haben unsere Projektpartner angeschrieben, die wir seit Langem haben, aber auch einen Blindflug an sämtliche Organisationseinheiten, die irgendwas mit zu Pflegenden und Pflegenden zu tun haben, sodass wir aber dann letztendlich uns irgendwann, das Projekt heißt ja nachhaltiger Arbeitsschutz, Gesundheitsförderung und Prävention in der Pflege, aber irgendwann dazu entschieden haben, den Bereich zu öffnen und nicht mehr nur speziell auf die Pflege zu gehen, sondern letztendlich war der Rettungsdienst oder Einrichtung der Behindertenhilfe mit dabei.
Okay. Wer ist dann das Hemmnis? Die BGM-Beauftragten, die sagen, ich habe keine Zeit, auch noch sowas zu machen? Oder sind es dann die Geschäftsleitungen, die sagen, wir können unsere Leute nicht abstellen? Oder haben die vielleicht doch nicht den Blick darauf zu sagen, dass es wichtig wäre, hier nochmal zumindest nachzuschauen, sind wir auf dem richtigen Pfad, mit einer wissenschaftlichen Einrichtung wie der TH Deggendorf zusammenzuarbeiten und zu sagen, okay, lass uns das mal anschauen. Wer ist da dann der Hemmschuh? Oder ist es dann einfach auch, dass man einfach keine Zeit hat?
Ich glaube, dass viele mittlerweile Gott sei Dank gemerkt haben, dass sie was tun müssen, aber das Wie ist oftmals das Problem. Dass sie nicht wissen, wie schaffe ich das, dass ich jetzt da jemanden freistelle, der sich in diesem Projekt beteiligt. Aber auch, was passiert denn anschließend überhaupt? Also diesen Weitblick zu haben, was kann ich anschließend damit machen, das fehlt vielen.
Mhm. Aber gut, am Ende sind es ja doch 7 Einrichtungen geworden und 8 Leute, die da mitgemacht haben. Und du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, dass das nicht so eine Art Coaching war, wie ich es mir jetzt vorgestellt habe, sondern eine richtige Ausbildung. Mhm. Und dass auch Leute tatsächlich von weiter her gekommen sind, beziehungsweise die Kooperation nicht gescheut haben, weil ein paar hundert Kilometer vielleicht dazwischen liegen.
Ja, also es freut uns, dass wir nicht auf Niederbayern oder Bayern beschränkt waren, sondern die weiteste Anreise war tatsächlich aus Kaiserslautern. Also die hat jedes Mal einen Weg auf sich genommen für die Ausbildung. Die Ausbildung war noch organisiert, teils virtuell, teils präsent. Mhm. Und da ging es wirklich darum, diese Fachkräfte für betriebliche Gesundheit, wie wir sie bezeichnen, die unterstützen sollen, anschließend in den Betrieb auf diesen Wissensstand zu bringen, welche rechtlichen Themen brauche ich oder welche rechtlichen Grundlagen brauche ich, was steckt sozialpolitisch eigentlich hinter dem Thema, aber auch wissenschaftlich natürlich. Mhm. Und im Anschluss ging es dann in Supervisionsworkshops, um zu schauen, wie können die das Ganze jetzt organisieren oder einsetzen, integrieren in die Betriebe. Die waren ursprünglich mal alle, also es gab 4 Termine, 2 davon waren Präsenz angesetzt, 2 virtuell. Und da kam aber der ausdrückliche Wunsch, hey, können wir mir das Ganze nicht alles bitte in Präsenz machen? Und haben sogar noch einen zusätzlichen Termin organisiert, einfach weil der Bedarf da war, rauszufinden, wo brauchen die Unterstützung.
Also du hast mir gesagt, es waren insgesamt 6 Theoriemodule, die ihr quasi dann online gemacht habt mit den Leuten.
Na, 2 davon waren online.
2 davon waren online, okay. Genau. Und die Supervision, da komme ich nochmal drauf, das waren dann 5 Termine, richtig?
Mhm, genau.
Okay, also Wissenschaft, rechtliche Sachen, soziale Sachen, ja. Die ganzen Hintergründe auch, um das besser zu verstehen. Supervisionsworkshop, das Wort Supervision haben viele vielleicht schon mal gehört, aber was genau darf man sich darunter vorstellen? Wie läuft sowas ab?
Der Supervisionsworkshop war an und für sich immer das gleiche Format. Also sprich, die Teilnehmenden kamen mit ihren Themen, die sie gerade aktuell in der Organisation haben. Es kam jeder letztendlich irgendwann mit einem Thema raus oder mit einem Konzept raus, was er gerne im Rahmen vom BGM probieren möchte. Sprich, die haben gesagt, okay, ich gehe jetzt das eine Thema an im Rahmen von dem Projekt. Und wir haben dann die Supervisionsworkshops natürlich einerseits aus wissenschaftlicher Perspektive, aber natürlich auch durch das, dass alle anderen mit drin saßen, immer drauf geschaut, wo liegen denn gerade Herausforderungen, aber was hat gut funktioniert, was hat vielleicht einmal nicht funktioniert. Einerseits, damit die Teilnehmenden untereinander voneinander gelernt haben, aber auch im Sinne einer kollegialen Beratung, was habe denn ich schon mal ausprobiert, was macht diesen gleichen Fehler nicht auch noch oder das hat bei mir gut funktioniert, probier doch das mal aus. Immer wie gesagt mit der Unterstützung von uns aus wissenschaftlicher und methodischer Sicht.
Also war das teilweise perspektivisch, dass Leute gekommen sind und gesagt haben, das würde ich gern machen, was meint ihr dazu? Aber auch rückblickend sagen, sowas haben wir probiert, so das ist dabei rausgekommen.
Ja, schon während der Ausbildung war die Idee, zum sagen, okay, sucht euch bitte ein kleines Projekt bei euch in der Organisationseinheit, das ihr umsetzen möchtet innerhalb dieses NAGESE-Projekts.
Okay.
Und dann war es am Anfang natürlich noch viel Ideensammlung, was kann ich machen? Okay. Und desto weiter es fortgeschritten ist, desto mehr war es immer, was hat gut funktioniert, was hat weniger gut funktioniert.
Hat sich immer weiterentwickelt quasi, ne? Musste jetzt keine Namen nennen, weder von Personen noch von Einrichtungen, aber gibt es irgendein Projekt oder kleines Projekt, oder ein Aspekt, wo du sagst, das ist mir besonders in Erinnerung geblieben, weil es, keine Ahnung, überraschenderweise gut geklappt hat oder bedauerlicherweise gar nicht geklappt hat oder was dich einfach überrascht hat. Ich meine, du bist ja auch Forscherin und möchtest ja bei solchen Sachen auch das selber dazu lernen, ne?
Also was mich sehr stark überrascht hat, war ein Projekt, auch hier ohne Namen zu nennen, die gerade einen sehr großen Umbruch waren. Also da ging es darum, 4 Fachabteilungen zu kürzen auf 2 Fachabteilungen, also sprich die zusammenzufassen, was einen wahnsinnigen Impact auf die Führungskräfte vor Ort hatte. Also die 4 Führungskräfte bleiben die nicht, kriegen irgendwelche anderen Aufgaben, wie wird das Ganze organisiert? Und da Führungskräfte wie auch Mitarbeiter mitzunehmen in diesen Umsetzungsprozess, das heißt, beidseits immer wieder zu spiegeln, was passiert gerade, diese Offenheit, diese Transparenz zum Fahren, hat gezeigt, wie wichtig es ist, sie mitzunehmen, damit anschließend was Gutes bei rauskommt. Und die haben dann in dem Sinne nur Führungskräfte Schulungen organisiert, wo Führungskräfte aus der Organisation für 12 Wochen jeden Montag für 2 Stunden in eine Schulung gingen, um zu sagen, welche Themen haben die Führungskräfte gerade, also die Führungskräfte abzufragen, gibt es Zweifel, gibt es Bedenken, gibt es irgendwelche Kritik, gibt es Wünsche für diesen Prozess, für diesen Veränderungsprozess, aber auch damit die das natürlich weitertragen können an die Mitarbeiter. Was ist bei den Mitarbeitern los, was ist bei den Mitarbeitenden los, welche Bedenken bringen die vielleicht ab? Und vor allem, wie kann ich das als Führungskraft wieder moderieren? Also diese Kompetenz letztendlich an Führungskräfte weiterzugeben, die wir versucht haben, in unserem Projekt den Fachkräften für betriebliche Gesundheit weiterzugeben.
Ich kenne natürlich Führungskräfte, Entwicklungsprogramme aus der Industrie, aus dem Gesundheitsbereich. Es waren halt Führungskräftethemen, keine BGM-Themen. Ist es so, kann man sagen, dass es miteinander verschwimmt? Ich meine, als Führungskraft hat man hat den Führungskräften gesagt, okay, ihr müsst es so und so machen, ihr müsst die Leute mitnehmen, natürlich, ihr müsst kommunizieren und. Aber das war nie unter einem gesundheitlichen Aspekt, sondern einfach, um die Leute mitzunehmen, wie man heutzutage sagt. Verschwimmt es beides miteinander?
Es ist jetzt die Frage, welches Verständnis von Gesundheit hat man. Also wenn ich BGM unter dem Deckmantel verstecke, dass ich sage, das ist der Rückenschulkurs und das ist der Nordic Walking Kurs, dann ist es der Gesundheitsaspekt, den man klassisch oder den viele unter dem klassischen Gesundheitsaspekt sehen. Wenn ich den biopsychosozialen Ansatz nehme, zum sagen, ich weiß, dass sich auch das Führungsverhalten auf die Gesundheit der Mitarbeiter auswirken kann, dann weiß ich auch, dass sich Kommunikationssituationen oder Konfliktthemen auf die Gesundheit auswirken. Und dass der Mitarbeiter vielleicht oder die Mitarbeiterin vielleicht tatsächlich mal krank wird, weil da schon seit vielen Jahren ein Konflikt herrscht, der nicht bearbeitet worden ist. Und deswegen gehören so Sachen wie Kommunikation, Konflikt, werteorientierte Führung, sinnhafte Führung, organisierte Führung natürlich auch zum Thema BGM mit dazu.
Also Personalentwicklung und BGM müsste quasi zusammenarbeiten.
Ist ganz oft tatsächlich so, dass viele BGMler, also viele Menschen, die im BGM arbeiten, in der Personalentwicklung angesiedelt sind.
Und ist es so, dass, ich weiß nicht, was das jetzt für Einrichtungen waren, aber ist es so, dass das Thema Führung ist ja im zumindest im Krankenhaus ein, sagen wir mal, spezielles Thema, vielleicht spezieller oder schwieriger als in einem Betrieb, wo man halt nicht solche starken Persönlichkeiten hat wie in einem Krankenhaus. Sag's mal vorsichtig.
Aber ich glaube, die starken Persönlichkeiten gibt es überall.
Ja, gibt es überall.
Aber das war das ganz Interessante an dem Projekt, also am Nagisa-Projekt, weil da waren Leute aus allen Hierarchieebenen dabei. Da war Personalleitung dabei, da war Wohnbereichsleitung für also Wohnbereiche dabei, da war eine Assistenz der Geschäftsführung dabei. Also das waren ganz unterschiedliche Hierarchieebenen und das war auch mal total spannend zum sehen, wo habe ich denn die unterschiedlichen Ansatzpunkte?
Viele kennen wahrscheinlich, dass in einer Firma oder in größeren Firmen Betriebsarzt, Betriebsärztin gibt. Wo ist da dann der Unterschied oder die Abgrenzung? Weil dann würde ich sagen, für den Rücken, der nicht mehr so recht funktioniert, ist vielleicht eher die Betriebsärztin zuständig und für die Psyche die sozialen Zusammenhänge, dann BGM, beide arbeiten auch zusammen, weil auch ein körperlicher Schmerz kann natürlich psychische Ursachen haben. Ne?
Ja, also einerseits gibt es eine ganz klare Unterscheidung. Das eine ist, der Betriebsarzt oder die Betriebsärztin ist rechtlich vorgeschrieben im Arbeitsschutz.
Mhm.
Also da gibt es eine klare rechtliche Vorgabe dafür, dass es den geben muss. Den BGMler, den gibt es im Gesetz nicht.
Warum nicht?
Das ist eine gute Frage. Das ist das, was wir untersuchen, da wo wir immer noch mit der Forschung dranhängen. Beziehungsweise es war ein Aspekt dieses Projekts, um nachzuschauen oder zu forschen. Erstens, was braucht so einer, aber auch die politische Forderung damit zu verbinden, wir brauchen so jemanden im Betrieb, weil es aktuell entweder in der Personalabteilung mit angesiedelt ist oder irgendwo an anderen Stellen. Aber es gibt nicht den einen, der macht BGM. Den gibt es in großen Konzernen, gibt es den, aber gerade in kleineren Betrieben, so wie es eine Fachkraft für Arbeitssicherheit gibt, gibt es halt keine Fachkraft für betriebliche Gesundheit. Und dann macht der Betriebsarzt oder die Betriebsärztin natürlich diese klassischen medizinischen Vorsorgeuntersuchungen oder schaut sich genau das an. Ist der Schreibtisch ergonomisch oder ausgestattet? Das gehört eigentlich zur betriebsärztlichen Aufgabe. Ich sage immer, der betriebliche Gesundheitsmanager kümmert sich um die Strukturen, um die Organisation im Hintergrund eigentlich. Da dieses Management zum Organisieren der ganzen Themen.
Aber wenn das Ganze gesetzlich noch nicht verankert ist, ist es dann vielleicht so, dass die Politik das Thema psychische Gesundheit einfach noch nicht so auf dem Schirm hat? Ich meine, man sieht ja eine Nase lang Statistiken, dass sich die psychischen Erkrankungen immer weiter zunehmen, weil die Belastung halt groß ist mit den ganzen, ich meine, Fachkräftemangel ist ja nicht nur eine Belastung für die Personalabteilung oder für die Produktion, sondern auch für die anderen, die da sind und halt mitschaffen müssen für diejenigen, die es nicht gibt oder die nicht da sind oder gerade eben krank sind.
Ich glaube, Sie haben es auf dem Schirm, aber Sie wissen auch nicht so wirklich, wie Sie es umsetzen sollen, weil man sieht ja an den Gesetzen, dass Sie sagen, okay, wir müssen uns um die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter kümmern, aber wie wird es letztendlich wieder nicht geregelt? Also wie soll das Ganze stattfinden, ist nicht vorgegeben. Es ist einerseits Fluch und Segen gleichzeitig, weil es gibt einem die Freiheit zum Organisieren, aber es ist natürlich auch eine gewisse Unklarheit da. Es ist nicht ganz transparent. Es macht jeder Betrieb irgendwie so, wie er es sich denkt, dass gerade organisiert werden könnte. Und dann wird es natürlich einerseits unsystematisch und dann werden es ganz oft leider Gottes auch so Einzelaktionen, die nicht nachhaltig sind, die nicht in das System übergehen.
Wenn die Politik sagt, reißt euch mal zusammen, arbeitet mal härter, wie siehst du das dann als Expertin in so einem Bereich? Weil es ist ja nicht nur reißt euch mal zusammen, arbeitet härter, sondern da stecken ja andere Sachen mit dahinter.
Ich glaube, zusammenreißen und härter arbeiten machen viele seit vielen Jahren. Das ist ja genau das,
auch,
was
ja.
du gerade gesagt hast. Also die Zahlen steigen ja immer weiter hoch. Aber diesen Ursprung dahinter rauszufinden, und das ist sehr individuell, weil das einfach bei jedem Menschen auch anders ist, diese Zeit sich zu nehmen und das in die Köpfe reinzubringen, auch bei den Führungskräften. Letztendlich muss ich mir jeden Mitarbeiter einzeln anschauen oder ich muss mir das Team auch anschauen und ich kann nicht eine Maßnahme über die ganze Organisation drüber stülpen. Da so individuell zum Arbeiten, aber natürlich auch kosteneffizient zu arbeiten, es darf nicht explodieren, weil wie sollen das letztendlich Betriebe tragen können? Das ist immer nur so die Frage.
Ich finde manchmal, es entsteht so der Eindruck, als würden all diese Erkrankungen oder Fehltage und so weiter jetzt irgendwie plötzlich auftauchen. Aber im Grunde waren diese Probleme wahrscheinlich immer schon oder ganz sicher immer schon da. Sie wurden halt verdeckt, weil es die Leute ausgehalten haben oder einfach dann weg waren. Man hat einfach jetzt mehr Achtsamkeit für das Thema, denke ich. Und deswegen kommt es mehr zum Tragen und deswegen wird es auch sichtbarer. Kann man das so sagen?
Es wird immer mehr enttabuisiert, das ganze Thema.
Okay, Tabu, ja.
Das ist immer noch eins, dass man mittlerweile offen darüber spricht, das Ganze, dass Ärzte natürlich mittlerweile auch offen mit diesem Thema umgehen, dass es nicht mehr diese Verdecken oder weniger die verdeckten Krankschreibungen gibt, dass man tatsächlich auch krankschreibt wegen dem, was gerade los ist und nicht krankschreibt wegen Muskel-Skelettalerkrankungen.
Mhm.
Sondern wenn es tatsächlich ein psychisches Thema ist, dann wegen der Psyche auch krank schreibt. Was natürlich auch sich in die Zahlen vielleicht so ein bisschen Bias drin ist, sage ich jetzt mal, weil vielleicht diese verdeckten Krankschreibungen, vielleicht waren die früher auch schon da, aber man hat dieses Tabu war früher einfach noch viel größer. Aber ich glaube, diese Offenheit und diese Transparenz würde viel mehr dafür sorgen, dass es noch mehr akzeptiert wird und dass man noch offener damit umgehen kann, beziehungsweise dann auch lernen kann, okay, wenn ich jetzt dieses Problem habe oder wenn ich da irgendwo ein Thema habe, was kann ich denn jetzt tun? Wir haben in Deutschland so viele Möglichkeiten, dass wir uns Unterstützung holen können, aber ganz oft wissen wir auch nicht, wo die Unterstützung ist.
Und die fehlende Unterstützung verstärkt es möglicherweise auch nochmal, weil das Problem halt dann nicht drüber geredet werden kann, beziehungsweise ja, das irgendwo schlummert halt und dann wird es vielleicht noch schlimmer. Hochschule forscht, Hochschule macht natürlich auch Lehre jetzt in den Studiengängen, aber auch im Zentrum für akademische Weiterbildung. Du hast jetzt gesagt, das war eigentlich kein Workshop, sondern es war eine echte Ausbildung. Wie ist es dann einzusortieren in diesen Hochschulkontext Lehre,
also
Forschung, Ausbildung?
Die Teilnehmenden in der Ausbildung, die bekommen tatsächlich ein Hochschulzertifikat mit. Also sprich, wir haben mit einer Prüfung geendet. Und sodass es quasi eine offizielle Weiterbildung war, dass sie letztendlich auch das Zertifikat haben und so ja offizielle Bestätigung dafür haben, was sie mitbekommen.
Du bist Forscherin. Welchen Erkenntnisgewinn jetzt für deine Forschungsarbeit, für deine generelle Forschungsarbeit, kannst du denn aus so einem Projekt ziehen oder kannst du jetzt speziell aus diesem Projekt ziehen? Was nimmst du da mit?
Also speziell aus diesem Projekt war es einerseits auf der Ausbildungsseite, welche Inhalte brauchen diese Fachkräfte für betriebliches Gesundheitsmanagement, das, was ich vorher schon mal erwähnt habe, welche rechtlichen Hintergründe brauchen die, welche sozialpolitischen Kenntnisse, aber auch welche Grundlagen der Wissenschaft muss man ihnen mitgeben, damit es nicht irgendwas ist, was die lernen, sondern dass es eben auch wissenschaftlich fundiert ist. Wir sagen immer, dieses BGM sollte auf diesen drei Säulen eigentlich stehen, wissenschaftlich, rechtlich und sozialpolitisch. Dann steht es auf guten Säulen oder auf festen Säulen und fängt nicht zu bröckeln an. Das ist das eine. Das andere ist dieses Methodenkenntnisse, dass welche Methoden brauchen sie, um anschließend auch wirklich Dinge umsetzen zu können. Und das andere ist das, was die einzelnen Teilnehmenden in ihren Einzelprojekten gemacht haben, die Erkenntnisse, die wir daraus gewonnen haben. Also wie geht es der Pflege? Wie sind die Sachen organisiert in den einzelnen Organisationen? Wie unterschiedlich die Dinge immer noch organisiert sind? Also das, was wir gerade eigentlich schon gesagt haben, die Politik, dass es da keine klare Regelung gibt, diese Bestätigung nochmal zum Sagen, es gibt eigentlich keine klare Regelung.
Aber wie ist der Austausch von denen untereinander? Also, dass man einfach sagt, wir lernen von den anderen, wir schauen uns an, was die machen. Ist es dann nur in Verbünden immer ausgetauscht?
Das ist einerseits die Gruppe von den 8 Teilnehmenden, die sie immer nur austauschen, also die immer nur im Austausch stehen. Wenn der eine Kollege ein Problem hat oder vor einem Problem steht und jetzt nicht weiß, was er das machen soll, er aber aus der Ausbildung oder aus den Supervisionsverbildungen raus weiß, dass die andere dieses gleiche Thema hatte, dann schließen die sich immer nur kurz. Das geht auch unabhängig von uns. Also die haben da ein Netzwerk entwickelt. Wir selber haben an der Hochschule auch ein BGM-Netzwerk mit all unseren Prozessberatern, weil wir so ähnliche Fortbildungen natürlich auch mit den Studierenden machen, aber auch im Zentrum für akademische Weiterbildung, um nicht nur die Kleingruppe zu haben, sondern auch in das große Netzwerk irgendwann rauszugehen. Und auch da passiert immer mehr Austausch, beziehungsweise werden Themen vielleicht auch in das Netzwerk reingegeben, sagen, hat irgendjemand das gleiche Problem schon mal gehabt?
Du hast vorhin gesagt, wie geht es der Pflege? Fragezeichen. Wie geht es denn der Pflege? Ist es, man erwartet vielleicht von Gesundheitseinrichtungen, dass da mehr Achtsamkeit ist, generell, nicht nur gegenüber den Patientinnen und Patienten, die man hat, sondern auch oder Bewohnern in einem Seniorenwohnheim. Geht man da achtsamer damit um als woanders? Was ist so dein Gefühl oder nach dem, was du jetzt erlebt hast? Also ist es da besser drum gestellt als anderswo oder auch nicht besser?
Nachdem ich jetzt die Pflege dann doch seit 2017 mittlerweile begleiten darf, würde ich jetzt fast sagen, also mich wundert es immer wieder, wie die Pflege mit ihrer eigenen Gesundheit umgeht und dass sie doch relativ schlecht ist, diese eigene Gesundheit. Obwohl ich mir immer denke, das sind Fachleute aus dem Gesundheitswesen, die müssten es ja eigentlich wissen. Aber die Frage ist, warum können sie es nicht umsetzen? Also warum funktioniert diese eigene Umsetzung in der Gesundheit nicht? Und was wir schon immer wieder feststellen, das ist, dass es nicht die Rahmenbedingungen sind. Das ist nicht der Schichtdienst oder das sind nicht das ist nicht das Gehalt, worum es den meisten Pflegenden geht. Natürlich gehört das mit dazu. Ja. Das muss passen, weil sonst funktioniert das System nicht. Aber das ist ganz oft diese Arbeitsorganisation, wie ist meine Arbeit organisiert, dieses ungeplante Einspringen, über das wir vorher schon mal gesprochen haben, dass es da keine Regeln dafür gibt, dass es da keine Organisation im Hintergrund geht oder dass es dann soziale Themen sind.
Okay, also auch in der Pflege selber beziehungsweise im Gesundheitsbereich selber ist noch genügend Raum für Verbesserungen. Ihr habt jetzt mit Pflegeeinrichtungen zusammengearbeitet und das Ganze gemacht. Was ist, wenn jetzt Unternehmen aus der Region kommen und sagen, PGM haben wir, aber keine Ahnung, ob wir da auf dem neuesten Stand sind. Können die auch zur Hochschule kommen, zu euch kommen, in die allgemeinen Gesundheitswissenschaften, angewandten Gesundheitswissenschaften und sagen, wir würden gerne mit euch kooperieren oder habt ihr irgendwelche Angebote für uns, wie wir Dinge beobachten können, besser machen können oder vielleicht auch erst implementieren können, je nachdem.
Das ist ganz interessant, weil ab und zu klingelt bei mir mal das Telefon und dann ruft jemand bei mir an und sagt, wir haben da jetzt eine Befragung gemacht, aber ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Und Okay. Das ist ganz interessant, wenn ich sage, okay, ich befrage was, aber eigentlich weiß ich nicht, was ich anschließend mit den Ergebnissen machen soll. Das ist aber so ein Sinnbild für mich, wie es ganz oft im BGM passiert. Und wir unterstützen natürlich einerseits gerne, zum sagen, wir unterstützen die Firmen. Wir haben uns ja auch gesagt, okay, gerade für uns in der Region als Deckendorfer Institut oder als Deckendorfer Hochschule, für die Unternehmen der Region, vor allem weil wir hier in der Region Niederbayern, Oberpfalz, einfach auch viele kleine und mittelständische Unternehmen haben, die sich nicht BGM-Experten leisten können, wie es sich große Konzerne leisten können. Das ist die eine Möglichkeit, zum sagen, okay, ich habe da ein Thema oder ich möchte mir das gerne anschauen. Letzte Woche hat bei mir jemand angerufen und hat gesagt, ich möchte einfach, wie seht ihr denn das Thema BGM? Was versteht ihr da drunter? Was gehört für euch damit dazu? Und das andere ist das, dass wenn sich ein Betrieb dazu entschließt und sagt, ich hätte gern jemanden bei mir im Betrieb, der sich um das Thema BGM kümmert, was wir absolut befürworten, bitte bringt diese Kompetenz in die Betriebe, dann ist es nicht so eine Show, es kommt jemand von außen, es passiert irgendeine Aktion, dann ist die wieder weg und dann ist das Ganze wieder vergessen, sondern es braucht jemanden, der stetig daran arbeitet. Und wenn es da jemanden gibt oder einen Betrieb gibt, der sagt, okay, wir hätten da jemanden, der möchte da sich weiterbilden, dann gibt es die Weiterbildung am Zentrum für akademische Weiterbildung bei uns.
Tatsächlich habe ich mal an einer Mitarbeiterbefragung in einem Konzern teilgenommen. 40.000 Leute sind da befragt worden, auf der ganzen Welt, also mit ganz unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und Ausgangspositionen und so weiter. Und ich war erstaunt, mit wie viel Akribie das Ganze gemacht wird und an was man alles denkt. Also das war ein Riesenprojekt. Und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern war immer, oh Gott, schon wieder eine Mitarbeiterbefragung. Weil am Ende hat man zwar die Befragung gemacht, aber man hat nie irgendwie gesehen, dass daraus irgendwas resultiert wäre. Und so hört sich das hier auch an. Also wenn man solche Befragungen macht oder wenn man hören will, was passt euch, was passt euch nicht, was können wir besser machen, was findet ihr toll, dann muss man halt auch einen Schluss daraus ziehen und sagen, danke für eure Meinung und das und das machen wir jetzt so und so. Weil wir haben über das Mitnehmen der Mitarbeiter geredet. Und wenn ich mitnehmen, heißt halt, ich muss das dann auch aufnehmen.
Deswegen ist es ein Punkt, dass wir eigentlich immer sagen, dieses Messen der Themen, dieses Befragen ist eigentlich total langweilig, weil es ein Standardinstrument ist. Die Mitarbeiter vorab mitzunehmen, die Zweifel wieder aufzunehmen, warum machen die jetzt oder warum sträuben die sich an so einer Befragung teilzunehmen? Gab es schon viele Befragungen und es ist nie was passiert. Warum sollen die jetzt genau an meiner Befragung teilnehmen? Also die Mitarbeiter mitzunehmen in diesen Bereich rein und denen aber letztendlich auch zu sagen, okay, wenn ihr uns nichts sagt, was bei euch los ist, dann können wir ja nichts ändern oder dann kann sich nichts ändern. Das ist eigentlich noch viel interessanter vor der Befragung oder dann eben auch nach der Befragung, auch nicht zum sagen als Führungskraft, okay, ich sehe die Ergebnisse und jetzt mache ich so, so und so und so, sondern auch da diese Ergebnisse wieder zu den Mitarbeitenden zu spiegeln und zu sagen, das sind eure Ergebnisse, an was wollt ihr zuerst arbeiten? Mhm. Weil meistens kommen bei Befragungen viele Themen raus und man versucht, alles gleichzeitig zu erledigen, was nicht funktioniert, sondern wir fangen mit einem Schritt an und arbeiten uns dann nach und nach durch. Aber idealerweise auch da wieder gemeinsam mit den Mitarbeitenden.
Ja, und es ist ja Investment einer Organisation oder eines Unternehmens an Zeit, an Personal und das man da reinsteckt. Und dann sollte man ja auch den Benefit daraus ziehen und sagen, okay, das ist der Erkenntnisgewinn, den setzen wir jetzt um, ja, damit es besser läuft und damit es, dass mit sich alle besser fühlen, wohler fühlen und einfach gerne an ihren Arbeitsplatz kommen.
Ja, und das ist eigentlich das Interessante, weil es können Kleinstbetriebe mit 2, 3, 4 Mann, Frau, genauso wie es große Konzerne können.
Okay, dann sage ich mal vielen Dank. Ist ein interessantes Thema, ein Thema, das uns euch sicher sowieso, aber auch die Gesellschaft, glaube ich, im Rahmen der aktuellen Gegebenheiten sicher weiterhin stark beschäftigen wird. Und dann hoffe ich einfach, dass es auch mehr Akzeptanz findet, vielleicht auch letztendlich politische Akzeptanz und die Widerspiegelung in Vorgaben, die man dann hat. Und auch eine gewisse Standardisierung, habe ich rausgehört, wäre in manchen Bereichen natürlich schön, wenn man sagt, okay, wir machen es einheitlich oder wir schauen uns an, was die anderen besser machen und machen diese Dinge dann auch nach. Also nochmal vielen Dank an dich, Jasmin Lerach, Expertin für betriebliches Gesundheitsmanagement an der Technischen Hochschule Deggendorf. Schön, dass du heute da warst und dass wir sprechen konnten. Und dann sage ich Tschüss und Servus aus dem Veilchenlab in der Veilchengasse der Technischen Hochschule Deggendorf.
Das war Forschungsfunk, der THD-Wissenschaftspodcast aus dem V-Lab in der Deggendorfer Veilchengasse. Bleib dran, wenn du mehr darüber erfahren willst, worüber an der Technischen Hochschule Deggendorf geforscht wird und was das tatsächlich auch mit dir zu tun haben könnte. Servus und bis zum nächsten Mal.